Aber nun zur Frau Seidel. Frau Seidel, es trifft Sie, wie alle diejenigen, die direkt nach dem Essen hier vortragen. Sie sind jung und frisch und optimistisch hier vor uns tretend. Sie werden uns alle mitreißen. Sie widmen sich einem heiklen Thema, ein Thema, wo nicht immer nur Honig gesaugt werden kann, sondern man manches Mal auch etwas neutralisiert, sich wieder abwendet, wohlwissend, dass Qualität, und das ist Ihr Thema, so leicht nicht beschreibbar ist. Das bedeutet natürlich auch für den Handel und die dortigen Repräsentanten vor Ort am Point of Sale nicht immer treffgenau Auskunft geben zu können, weil die Datenlage nicht so eindeutig ist. Also wenn wir den Handel schelten, er soll seine Menschen besser ausbilden, dann müssen wir uns auch ein bisschen selber vor die Brust klopfen und sagen, so dolle ist das nicht, was wir bislang dem Handel an Fakten zur Seite stellen konnten. Aber Sie werden da ein reicheres Feld uns offerieren. Frau Seidel ist am FIBL, dem Forschungsinstitut für biologischen Landbau in der Schweiz, inzwischen tätig, ist Diplom-Ökotrophologin, Fulda-Absolventin und jetzt am FIBL seit anderthalb Jahren. Es ist Ihr Vortrag. Wir freuen uns auf Ihr Kommen, dass Sie dieses schwierige Thema hier übernehmen.
Vielen Dank für die netten einführenden Worte, Herr Köpke. Ich begrüße Sie recht herzlich zu dem heutigen Vortrag »Was ist anders am Bio?« Ich werde versuchen, Ihnen in den nächsten 30 Minuten zu erklären, wo die Unterschiede in den Zielen, in den Prinzipien des biologischen Landbaus und der konventionellen Herstellung stecken, wie sich der Herstellungsprozess unterscheidet und auch, was dann im Endeffekt in der Produktqualität für Unterschiede nachvollziehbar sind. Es freut mich dabei sehr, die neuesten Forschungsergebnisse des europäischen Projekts QLIF zu präsentieren. QLIF ist die Abkürzung für Quality Low Input Food. Vorerst möchte ich ganz kurz das FIBL vorstellen und dann QLIF. Das FIBL ist das Forschungsinstitut für biologischen Landbau und wurde 1973 als private Stiftung gegründet. Im Moment arbeiten da ungefähr 140 wissenschaftliche Mitarbeiter, die sich mit verschiedenen Themenfeldern der Forschung und dem Biolandbau auseinandersetzen. Mein Arbeitsbereich ist die Gruppe Lebensmittelqualität und Sicherheit, die sich schwerpunktmäßig mit den vier Themenbereichen beschäftigt. Lebensmittelqualität und Gesundheit, dabei haben wir ein Projekt, da geht es um die Mikroflora von Bioprodukten. Und bei einem anderen untersuchen wir die gesundheitliche Auswirkung von Bioprodukten in Form einer Interventionsstudie mit adipösen Kindern. Im Bereich Lebensmittelsicherheit ist der Schwerpunkt im Rückstandsbereich. Da betreuen wir eine Datenbank und haben spezielle Spezialfelder. Der Bereich Verarbeitung widmet sich vor allem der konzeptionellen Arbeit von neuen Richtlinien oder auch der Beurteilung von Zusatzstoffen, die in der Bioverarbeitung zugelassen werden. Aber auch die Optimierung des Verarbeitungsprozesses wird angeschaut und in Form von einem QACCP-Projekt untersucht. Die Beurteilung von neuen Technologien, dabei geht es vor allem um Gentechnik. QLIF, Quality Low Input Food, ist ein europäisches Forschungsprojekt, das im 6. Rahmenprogramm der EU gefördert worden ist, mit 18 Millionen Euro. Das Ziel dabei war oder ist immer noch, die Qualität und die Sicherheit von Bioprodukten entlang der ganzen Wertschöpfungskette zu untersuchen und auch zu optimieren und der Frage nachzugehen, inwiefern die Erzeugung von biologischen oder Low-Input-Produkten den Maßstäben und den Erwartungen der Verbraucher nach umweltfreundlichen und schonend hergestellten Produkten entspricht. Bei QLIF nehmen 32 Forschungsinstitute in ganz Europa teil. Die Koordination liegt bei Carlo Leifert und auch bei Urs Niegli. Carlo Leifert ist an der Newcastle-Universität und Urs Niegli ist der Direktor vom FIBL in der Schweiz. Beide sind im Moment in Kreta bei einer der letzten Konferenzen, wo es um die Ergebnisse von QLIF geht. Ich will Ihnen heute vorstellen, was anders an Bio ist. Anfangen werde ich mit den Prinzipien der Tierhaltung und der Fütterung. Anhand der Milchqualität würde ich da gerne die Unterschiede darstellen. Die Tiergesundheit, da geht es um den Einsatz von Antibiotika, wertmindernde und wertgebende Inhaltsstoffe ansprechen und am Schluss noch auf die Verarbeitung eingehen. Also wie Sie sehen, wird sich der Themenbereich, den ich vorstelle, mehr im agronomischen Bereich aufhalten. Also es geht ein bisschen weg von den Themen, den wir jetzt die letzten eineinhalb Tage hier gehört haben, von Markt, von Zahlen, von Erträgen, hin zu dem eigentlichen Produkt und der Qualität, die damit zusammenhängt. Diese Grafik schildert sehr gut, worum es eigentlich bei Bio geht und wo die Unterschiede liegen. Die I-Form hat die vier Prinzipien Gesundheit, Gerechtigkeit, Fürsorge und Ökologie formuliert. Das sind die Ziele, mit denen der Biolandwirt und dann auch der Verarbeiter, genauso wie auch der Händler, arbeiten sollte und die er verfolgen sollte. Das ist der Nährboden, auf dem Bio aufbaut. Daraus ergibt sich die Prozessqualität, so wird der Herstellungsprozess gestaltet, also dass man auf einen gesunden Boden achtet, die Mikroorganismen fördert im Boden, dann auch Pflanzenschutzmaßstäbe anwendet, die der Natur zuträglich sind. Und das führt dann im Endeffekt auch wieder zur Produktqualität, die sich unterscheidet zwischen Bio und konventionell. Anfangen möchte ich mit der Tierhaltung und der Fütterung. Es ist so, dass tierische Bioprodukte wie Milch, Fleisch oder Eier, da steht im Mittelpunkt vor allem das Wohl der Tiere, dass die Tiere artgerecht gehalten werden und ihre natürlichen Gewohnheiten und Bedürfnisse berücksichtigt werden, dass sie Auslauf haben, aber auch, dass sie mit Biofutter gefüttert werden. Biofutter wird auch nach Biomaßstäben hergestellt. Wachstumsverstärker, synthetische Aminosäuren und GVO sind verboten. QLIF hat dazu gezeigt, was es für einen Zusammenhang gibt zwischen der Futterqualität und der Milchqualität. Es wurde herausgefunden, dass Biolandwirte, die ihre Kühe auf der Wiese grasen lassen, auch eine bessere Milchqualität herstellen können. Dazu wurden 25 Höfe in Südwales und Nordostengland untersucht und also Milchproben gezogen, die dann auf ihre Fettsäurezusammensetzung und dem Gehalt an Vitaminen und fettlöslichen Antioxidantien analysiert wurden. Die Höfe unterscheiden sich in ihrem Landwirtschaftssystem. Da gibt es den konventionellen Hof, der High Input ist, den Bio- und den Low Input Hof. Dabei unterscheidet sich vor allem der Raufutteranteil. Also bei Bio muss der Raufutteranteil mindestens 60% sein. In dem Versuch war er teilweise bei 100%. Als Ergebnisse kann man hier ganz schön sehen, die Low-Input-Anbausysteme zeigen signifikant bessere Werte in der Milchqualität. Also hier auf der rechten Seite, die ersten zwei Säulen geben den Vitamin-E-Gehalt wieder. Der Lutein-Gehalt ist auch bis zu 70% erhöht, Beta-Carotin ebenfalls. Also das sind Antioxidantien, die in der Milch vorkommen. Und noch interessanter sind die Fettsäuren, die die Milch hat. Die gesättigte Fettsäuren waren in der Biomilch reduziert. Also die konventionelle Milch hat mehr gesättigte Fettsäuren. Allerdings ernährungsphysiologisch sind gesättigte Fettsäuren auch nicht sonderlich erwünscht. Und wichtig sind vor allem die mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Die haben wir hier. Die entscheidendste ist die CLA. Das ist die konjugierte Linolsäure, die bei der gezeigt werden konnte über die ganze Versuchsdauer, also es ging ein ganzes Jahr lang, dass sie signifikant erhöht war und im Sommer vor allem zu 60% erhöht war. Die ernährungsphysiologisch wertvollen Fettsäuren sind zum einen eben die CLA. Studien haben gezeigt, dass CLAs eine antikanzerogene Wirkung haben, die Immunfunktion verbessern und auch die Erkrankungen an Diabetes oder an Herz-Kreislauf-Erkrankungen vermindern. Und ungesättigte Fettsäuren haben auch einen positiven gesundheitlichen Effekt und sie vermindern ebenfalls das Diabetes- oder das Herz-Kreislauf-Erkrankungsrisiko. Zudem konnte gezeigt werden, kürzlich in den Niederlanden, dass der Konsum von Biomilch und Biomilchprodukten in den ersten 2 Lebensjahren von Kindern und auch schon indirekt durch die Mutter, also wenn die Mutter auch schon Biomilch konsumiert hat, dass es zu einem geringeren Auftreten von Ekzemen kam. Es gibt noch eine weitere Untersuchung in Form der Parzival-Studie, wo die Auswirkungen von Biomilch und dem Auftreten von Allergien untersucht wird. Die Verwendung von Antibiotika und damit auch die Tiergesundheit ist ein weiterer Meilenstein, auf dem die Biolandwirtschaft aufbaut. Es ist so, dass die Tiergesundheit vor allem präventiv behandelt oder präventiv vorgebeugt werden sollte. Also es werden andere Rassen, widerstandsfähigere Rassen ausgewählt und zudem ist bei der Behandlung wird den alternativen Methoden wie Homöopathika oder auch der Phytotherapie Vorzug gegeben. Erst wenn ein Tier besonders krank ist, kommt es zu dem Einsatz von einem herkömmlichen Tierarzneimittel, wie zum Beispiel auch einem Antibiotikum. Dabei ist es dann allerdings so, dass nach dieser Behandlung die Absetzfrist, also das heißt, es ist die Dauer, bis das Tier entweder geschlachtet werden kann oder auch die Milch wieder in den Handel kommen darf, verlängert wird. Dieser Einsatz von den Antibiotika ist nicht ganz unproblematisch. Die WHO hat dazu Folgendes definiert. Die weltweite Zunahme von Antibiotikaresistenzen bei Krankheitserregern und die Verbreitung in der Umwelt ist eine globale Bedrohung für die menschliche Gesundheit. Also durch den Einsatz von Antibiotikas in der Landwirtschaft, aber auch in der Humanmedizin, kommt es zur Resistenzbildung von verschiedenen Mikroorganismen. Das ist jetzt ein bisschen spezifisch, aber ich versuche so die Kernbotschaft weiterzugeben. Durch diese Resistenzen können die Krankheitserreger, wie jetzt zum Beispiel ein Campylobacter, nicht mehr richtig therapiert werden, weil die Antibiotika, die wir dafür einsetzen, schwer wirken. Ist das soweit verständlich? Okay. Und eine Untersuchung aus Dänemark hat gezeigt, dass in der Biolandwirtschaft, wo der Antibiotika-Einsatz, wie gesagt, reglementiert ist, nur in ungefähr 5% der untersuchten Fälle Resistenzen auffindbar waren, wogegen hingegen im konventionellen Bereich, also im extensiven oder im intensiven Landbau, die Werte bis bei 23% lagen. Hier ist eine schematische Darstellung, wie es zu den Eintragswegen von Antibiotika und Antibiotikaresistenzen in die Umwelt kommt. Also das Tier bekommt das Antibiotika, es wird dann eben entweder über die Exkremente in die Umwelt ausgeschieden oder auch durch Milch- oder Fleischprodukte gelangt die Resistenz in die Umwelt oder zum Konsumenten. Es gibt ein Projekt, das heißt ProQ. Das gibt es seit 2003 am FIBE. Es wird unterstützt von Coop und dem Fonds für Nachhaltigkeit. Dabei geht es vor allem um diese Problematik und um die Bekämpfung von dem Einsatz von Antibiotika. ProQ steht für die Qualitätssicherung der Biomilchproduktion. Und der Hauptgedanke ist, die Tiergesundheit zu verbessern und zu erhalten und dabei den Antibiotika-Einsatz zu minimieren. In der Milchproduktion ist das größte Problem die Mastitis. Mastitis ist eine Erkrankung des Euters und dadurch, durch diese Mastitis-Erkrankung, ist auch die Milchqualität beeinflusst. Also man findet erhöhte Zellzahlen in der Milch. Und das wird ja meistens mit Antibiotika eben therapiert. Eine alternative Behandlungsmethode wäre der Einsatz von der Hämopathie. Und es wird auch ganz individuell auf den Höfen, werden die Herden beobachtet und man versucht so relativ ganzheitlich eine Lösung des Problems zu finden. Und das geschieht in der Form eines Netzwerks zwischen den Schweizer Milchproduzenten, Tierärzten und der Beratung. Hier kann man auch ganz schön sehen, dass die Anwendung von dem ProQ-Projekt schon im ersten Jahr deutliche Verbesserungen aufzeigt. Es konnte innerhalb von einem Jahr der Einsatz um 10% minimiert werden, also von 36,9 auf 26,3%. Und die Vergleichsdaten auf konventionellen Höfen liegen bei 61%, also auf 61% der Höfen werden Antibiotika eingesetzt. Nicht nur Antibiotika oder andere Tierarzneimittelrückstände sind wertmindernde Inhaltsstoffe. Es gibt noch mehr in der Lebensmittelproduktion. Das sind zum Beispiel die Pestizide, die sehr wichtig sind auch im Biobereich, aber auch Nitrat oder Mykotoxine. Kritiker haben öfter den Biobetrieben vorgehalten, dass Krankheitserreger wie E. coli durch die Düngung mit Mist oder Gülle ausgebracht werden. Aber auch innerhalb dieses QLIFS-Projekts konnte bewiesen werden, dass es nicht so ist. Also Bio-Lebensmittel erfüllen die gleichen Lebensmittelsicherheitsstandards wie konventionelle. Ich möchte jetzt noch mal näher auf die Pestizidfrage eingehen, weil gerade auch der Rückstand oder die Rückstandsfreiheit eine wichtige Botschaft des Biolandbaus ist. Hier wurde gezeigt, auch in Form von QLIF, dass bei der Ausbringung von einem Fungizid, zum Beispiel bei Kohl, es auf dem Kohl auch keine Rückstände gab. Also überall, wo P- steht, wurde kein Pestizid oder Herbizid in dem Fall angewendet und bei P+ schon. Also im konventionellen Bereich kommt es auch zu Rückständen auf dem Kohl. Aber nicht nur unter Versuchsbedingungen, sondern auch am Markt können ähnliche Tendenzen festgestellt werden. Das zeigt das Ökomonitoring von 2002 bis 2006. Hier geht es um konventionelles und biologisches Obst und Gemüse. Im Durchschnitt sind konventionelles Obst und Gemüse mit 0,4% belastet, biologisches mit 0,02% und dann gibt es auch noch biologisches mit Beanstandungen. Also man geht davon aus, oder es gibt ein ganz klares Verbot im Biolandbau für den Einsatz von chemisch-synthetischen Pestiziden. Dennoch kommt es, wie wir es hier sehen können, zu Beanstandungen und auch zu Rückständen auf Bioprodukten. Dafür gibt es mehrere Gründe. Und zwar liegt manchmal im Biofeld neben dem konventionellen Feld. Der konventionelle Landwirt setzt Pestizide ein, dann kommt es zu einer Abdrift. Das haben wir haben zum Beispiel verschiedene Fälle bei Erdbeerblättern oder bei Getreide gehabt. Es kann auch sein, dass ein Boden, der jetzt biologisch bewirtschaftet wird, Altlasten hat. Also diese Organochlorpestizide hier, die haben eine Lebensdauer von 20 bis 30 Jahren und reichern sich zum Beispiel eben in Kürbisgewächsen oder auch in der Gurke an. Also der Bauer kann gar nichts dafür, hat auch vorsätzlich keine Pestizide angewendet, sie sind aber trotzdem im Produkt nachweisbar. Es gibt auch noch die Verschleppung oder verunreinigte Verpackungsgegenstände. Die ersten vier Punkte sind zufällige Verunreinigungen. Bei den letzten zwei kann man eben von der vorsätzlichen Verunreinigung ausgehen, die Veranwendung oder die Vermischung mit konventioneller Ware. Wie geht man jetzt mit diesen Rückstandsfällen um? Also wir haben vorhin gehört, dass Bio seriös sein sollte oder dass es ein seriöses Bio gibt und ein weniger seriöses Bio. Ich denke, dass es ganz wichtig ist, Rückstandsfälle nachhaltig und auch individuell zu bewerten und auch nach dem Grund zu fragen. Also nicht einfach irgendwie einen Richtwert anzusetzen. Also es dürfen keine Gehalte von mehr als 0,01 Mikrogramm oder Milligramm pro Kilogramm auf der Ware sein, sondern auch, gerade ich denke, auch der Handel könnte dazu beitragen, nachhaltig den Gebrauch von Pestiziden zu verbessern beziehungsweise im Einhalt zu gebieten. Jetzt komme ich zu den wertgebenden Inhaltsstoffen. Bioprodukte sind ja nach der Verbrauchermeinung Produkte mit einer hohen Qualität. Die Anbauweise beeinflusst auch den Gehalt von Inhaltsstoffen wie Kohlenhydrate, Proteinen, Vitaminen oder auch sekundäre Pflanzenstoffe. Der Biolandbau hat auch ein großes Potenzial, Produkte von einer höheren Qualität zu erzeugen. Aber die Untersuchungen haben auch gezeigt, dass nicht allein die Anbauweise dafür ausschlaggebend ist, wie viel Vitamin C ich dann in meinem Apfel habe, sondern auch Faktoren wie die Witterung, das Jahr, die Sorte oder auch die Lagerung, die ja auch im Handel vorgeht, Einfluss auf den Gehalt von wertgebenden Inhaltsstoffen haben. Hier wurde auch innerhalb des QLIFS-Projekts verschiedene Faktoren untersucht. Ich will das kurz näher erklären. Also man sieht hier ganz deutlich an dem Jahr 2005, dass das Anbaujahr und die damit verbundene Witterung den größten Einfluss auf die Ausprägung von Vitamin C in Kartoffeln hat. Zudem wurde untersucht, welchen Einfluss die Düngung hat. Also die grünen Balken sind die Kartoffeln, die biologisch oder organisch gedüngt werden. Bei der biologischen Düngung kommt es darauf an, organischen Dünger zu verwenden, der zum Beispiel aus Kompost, Gülle oder auch Mist besteht oder auch aus Vorfrüchten, die vorher auf diesem Feld angebaut worden sind. Und für die Pflanzen stellt diese Stickstoffquelle eine langsamere Versorgung dar. Also sie bekommen nicht so schlagartig wie bei chemisch-synthetischen Dünger des konventionellen Landbaus die Versorgung mit den Nährstoffen zugeführt. Also es kann eben gezeigt werden, dass das Jahr und auch die Düngung einen Einfluss darauf hat und die biologische Düngung aber durchaus höhere Vitamin-C-Gehalte, wie es hier auch über alle 4 Jahre gezeigt wird, erzeugen kann. Also okay. Dann die Sorte. Auch innerhalb der Sorte gibt es Unterschiede, gerade was die Ausprägung auch von wertgebenden Stoffen wie dem Vitamin E angeht. Hier haben wir den Sommerweizen. Da ist die Sorte Paragon deutlich die beste. Bei dieser Folie wurde die antioxidative Aktivität in Tomaten untersucht. Es ist auch ein bisschen schwierig, weil mehrere Faktoren hier in die Untersuchung einfließen. Aber für Sie ist vielleicht das Wichtigste zum Mitnehmen, dass die Reifephase hier unten, also orange, ist relativ früh geerntet und reif sind dann die ganz roten Tomaten, den größten Einfluss hat. Also die reifen Tomaten haben eine viel höhere Ausprägung an sekundären Pflanzenstoffen, die dann antioxidativ wirken können. Zudem wurden verschiedene Bodenuntersuchungen oder auch verschiedene Wurzelstöcke hier angeschaut, wobei auch hier zu sehen ist, dass eigentlich die ganz herkömmliche Tomate ohne eine besondere Wurzelbehandlung oder auch Bodenbehandlung die besten Resultate liefert. Abschließend will ich noch kurz auf die Verarbeitung eingehen. Bei der Verarbeitung ist es so, dass das noch ein relativ junger Bereich der Forschung ist und es noch nicht so viele Ergebnisse dazu gibt. Aus den Richtlinien ist bekannt, dass nur 10% der im konventionellen Bereich erlaubten Zusatzstoffe zugelassen sind. In Bioprodukten dürfen keine Farb- und Aromastoffe angewendet werden, um eben die Natürlichkeit, die Authentizität zu wahren. Man sollte schonend verarbeiten oder eine schonende Herstellung bevorzugen. Bei der Verarbeitung stellt sich die Frage, wo man hingehen will. Also alles in Bio, die richtige Strategie. Es gibt im Moment, bis auf den Hinweis in der EU-Öko-Verordnung, dass die wahre Beschaffenheit nicht erkennbar sein muss, keinen Hinweis, wie Bioprodukte verarbeitet werden sollen oder hergestellt werden sollen. Die wahre Beschaffenheit betrifft zum Beispiel, ich nehme einen O-Saft, einen Bio-O-Saft, und der wurde während der Herstellung als Konzentrat eingedickt. Durch den Konzentrierungsprozess ist der Vitamin-C-Gehalt gesunken und ich gebe im Nachhinein dann Vitamin C wieder dazu. Das ist im Bio nicht erlaubt. Also die wahre Beschaffenheit gibt wieder, dass dieser O-Saft diesen Vitamin-C-Prozentsatz oder Gehalt hat, den er am Anfang auch hatte, also den die Orange hatte. Und das kann im Nachhinein eben nicht mehr zugegeben werden. In der Verarbeitung gibt es jetzt zwei Strebrichtungen. Und zwar das eine wäre eben die Herstellung eines Vollsortiments, ähnlich wie im konventionellen, nur aufgrund von Bio-Rohstoffen, die dadurch ja schon eine bessere Qualität auch mitliefern. Oder ob sich der Bio-Bereich auch gerade in der Verarbeitung abheben und profilieren könnte. Dazu gab es auch eine Untersuchung von QLIF, in der verschiedene Hersteller befragt wurden, welche Prinzipien für die Bioverarbeitung wichtig sind. Und dabei konnten drei Kategorien festgestellt werden. Also die Basisprinzipien sind eben Bio-Rohstoffe, die Zertifizierung des Herstellungsprozesses und der minimale Einsatz von Zusatzstoffen. Weiter sollte eine schonende Verarbeitung bevorzugt werden. Zum Beispiel, dass ich meinen Apfelkompott nur auf 80 Grad und nicht auf 110 Grad erhitze. Also es gibt da ja verschiedene Parameter, mit denen man da arbeiten kann. Ein weiteres Prinzip wäre die gesunde Ernährung, was sich sicherlich dann auf die Rezeptur Ausschlag hätte. Also es gibt mittlerweile auch Bio-Energy-Drinks, die mehr Zucker haben als Coca-Cola und die dann sicherlich dem Anspruch der gesunden Ernährung nicht mehr nachkommen können. Auch die umweltfreundliche Verarbeitung oder der Transport sind da zu beachten. Und als letztes Prinzip in der Diskussion, es ist sehr schade, die Regionalität oder auch die Sozialverträglichkeit. Ja, und die oberen Bereiche geben die Authentizität und die Natürlichkeit wieder. Eine kurze Zusammenfassung. Also was ist anders an Bio? Das sind die Ziele der I-Form nach Gerechtigkeit, nach Gesundheit und Sozialverträglichkeit und Fürsorge. Dann der Prozess und das Produkt. Ich habe das hier nochmal versucht, so ein bisschen zusammenzufassen. Also unter Berücksichtigung eben der Prinzipien kommt es dazu, dass sich die Prozessqualität verändert. Also bei Bio zum Beispiel im Bereich der Lagerung, Milch, biologische Milch darf maximal 48 Stunden in der Molkerei gelagert werden. Für konventionelle Milch gibt es keine Vorschriften dazu. Im Transportsektor, viele Labels verbieten zum Beispiel Flugtransporte, das hatten wir vorher schon. Bei den Zusatzstoffen im Biobereich werden zu nur 10% zugelassen. Die Düngung bevorzugt oder organischen Dünger. Beim Pflanzenschutz sind eben synthetisch-chemische Pestizide verboten. Das Saatgut darf nicht gebeizt werden. Dazu gibt es auch ein ganz interessantes Beispiel, und zwar Anfang dieses Jahres war ganz oft das Bienensterben in der öffentlichen Diskussion. Und dieses Bienensterben konnte zurückgeführt werden auf ein Beizmittel, das bei Mais und Raps angewendet wird. Im Konventionellen ist es zugelassen, im Bio ist das Beizen von Saatgut von vornherein verboten. Also es gibt immer Verstrickungen auch zu Phänomenen, die jetzt auftreten. Die Sortenwahl ist, dass alte Rassen oder auch widerstandsfähige Sorten bevorzugt werden und die Verarbeitung sollte vor allem schonend sein. Diese Kriterien in der Herstellung haben dann auch wieder einen Effekt auf die Produktqualität, zum Beispiel eben die Milch, die einen erhöhten oder einen besseren Fettsäuregehalt hat. Gut, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und wenn es noch Fragen gibt, dann versuche ich die mal zu beantworten.